Schön, bei euch sein zu dürfen, wirklich sehr schön. Obwohl ich meine Gemeinde heute vermissen werde, am Sonntag nicht bei denen sein zu dürfen, das ist echt so. Es ist trotzdem irgendwie ein Geschenk, irgendwo hinzukommen und Menschen kennenzulernen, die Jesus lieben. Und wir gehen als Gemeinde gerade durch das Markus-Evangelium durch und in dem Kapitel, in das wir heute auch eintauchen werden, in Kapitel 3, sagt Jesus, dass Gemeinde eigentlich eine riesengroße Familie ist. Wir sind Familie. Du und ich, wir sind Familie, ob du das cool findest oder nicht. Haben wir uns auch gar nicht ausgesucht. Wir wurden zusammengestellt. Aber es ist wirklich so, ich sage meiner Gemeinde ganz häufig, wir wollen nicht Gemeinde spielen. Wir können so schnell Gemeinde spielen. Das irgendwie machen. Wir kennen die Abläufe, wir kennen die Tradition, wir kennen die Worte, wir kennen, wie man sich verhalten muss, wie man aussieht, wenn man ein guter Christ ist. Und wir können sehr schnell in diesen Trott reinkommen, etwas zu spielen. Aber Jesus ist gar nicht gekommen, damit wir etwas spielen, sondern ist Jesus gekommen, um uns was Echtes zu bringen. Und etwas, was viel gravierender und tiefer geht, als wir und das, glaube ich, häufig vor Augen haben. Wir gehen, wie gesagt, gerade als Gemeinde durchs Markus-Evangelium und unsere Predigtreihe heißt Spotlight on Jesus. Das heißt, wir wollen uns Jesus angucken, wie er wirklich ist. Und wir erleben als Gemeinde gerade so ein bisschen, dass es manchmal ziemlich überraschend ist, sich Jesus anzugucken. Dass es manchmal sehr unerwartet kommt, was da passiert und wie er ist. Dass es einen manchmal umhaut. Dass es manchmal sogar schwer ist, damit umzugehen. Wer dieser Jesus eigentlich ist und wie anders er manchmal ist, als wir ihn uns vorstellen. Und wie sehr er uns überraschen kann. Und wir lernen als Gemeinde auch gerade, wie gut es ist, dass Jesus uns überrascht. Wie wichtig es ist, dass wir von Jesus überrascht werden. Und ich glaube, ich hoffe, dass Gott heute ein Wort für uns alle hat, ein Wort für mich. Es hat mich sehr bewegt in der Vorbereitung und im Nachdenken darüber, ein Wort, was uns neu überrascht, obwohl es vielleicht so bekannt sein sollte, aber dass es ein Wort ist, was uns im Herzen trifft und wir neu verstehen, dass Jesus das echt ernst meint, wenn er das sagt. Lasst uns mal zusammen beten am Anfang. Vater, wir kommen zu dir und du sagst in deinem Wort, dass das Endziel aller Lehre die Liebe sein soll. Der Grund, warum wir kommen hier zusammen als Familie, ist, weil wir in Liebe zu dir gezogen werden wollen. Weil wir dich besser kennenlernen möchten, weil wir dir ehrlich begegnen möchten, weil wir eine authentische Beziehung zu dir aufbauen wollen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst und dich erbarmst über uns, uns da rausholst, Herr, wo wir Dinge spielen, wo wir Gemeinde spielen, wo wir Christsein spielen, wo wir Kind Gottes sein spielen. Und dass du uns durch deinen Geist, Herr, wir haben das nicht verdient und wir können das nicht bewirken, aber dass du uns durch deinen Geist schenkst, Herr, dass wir in eine ehrliche, offene Beziehung im Licht zu dir kommen. Wir danken dir für die Kraft deines Wortes, dass wir es haben. Wir danken dir, dass es uns erschüttert, immer wieder, dass es uns aus dem Schlaf herausreißt. Wir danken dir dafür, dass es manchmal wehtut und scharf und schmerzhaft ist. Und wir danken dir dafür, dass es genau die richtige Nahrung ist, die wir brauchen für jeden Tag neu. Und wir vertrauen dir darauf, wir vertrauen auf dich, Herr, dass du uns lehrst, dass du uns siehst, dass du uns zeigst, Herr, wenn wir dein Wort anschauen. Amen. In diesem Markus-Evangelium überrascht Jesus. Und das Interessante ist, dass genau die überrascht sind von ihm, von dem man es am wenigsten meinen sollte. Es sind die Religiösen und die Frommen, die Gutgesetzten, die mitten im Leben sind, die Moralmaßstäbe kennen, die wissen, wie der Hase läuft, sind genau die vor Gott Fleisch geworden stehen und ihn nicht wiedererkennen. Sind sie, denen vor den Kopf gestoßen wird, wenn er mit den Zöllnern und Sündern sitzt? Es sind sie, die nicht in seiner Gemeinschaft sind, sondern wirklich draußen stehen, wie der Bruder des verlorenen Sohnes. Es sind diese Pharisäer, die überhaupt nicht wissen, damit umzugehen, dass Gott plötzlich in ihrer Mitte ist. Und wir lesen eine Geschichte am Ende von Kapitel 2. Nein, falsch, am Anfang von Kapitel 3. Wo es einen Mann gibt mit einer verkrüppelten Hand. Der steht in der Synagoge. Und Jesus heilt ihn. Und diese Pharisäer regen sich ungemein darüber auf. Sie beschließen am Ende, ihn töten zu wollen. Und das Interessante ist, wir sind da durchgegangen als Gemeinde und wir haben gesehen, es ist gar nicht der Mann mit der verkrüppelten Hand, sondern es ist eigentlich die Geschichte der Männer mit dem verkrüppelten Herzen. Und ich kenne mich selber. Und ich weiß, wie sehr mein Herz verkrüppelt sein kann in meiner Beziehung zu Gott. Ich weiß, wie schnell ich draußen stehen kann. Ich weiß, wie schnell ich Distanz aufbauen kann zu diesem Gott, der mich liebt. Ich weiß, wie schnell meine religiösen Muster, meine vorgeplanten Gebete, meine religiösen Traditionen, wie sehr und wie schnell die mich davon abhalten können, ans Herz Gottes zu kommen. Und ich möchte mit euch anfangen, in Kapitel 3, Vers 7 zu lesen. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, das wird ein bisschen anders sein, wahrscheinlich als an der Wand und vielleicht ein bisschen ungewohnt. Aber ich glaube, in diesem Fall ist es gut. Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Eine große Zahl von Menschen aus Galiläa folgte ihm, auch aus Judäa, Jerusalem und Idumäa, aus dem Gebiet jenseits des Jordans und aus den Gegenden von Tyrus und Sidon kamen sie in Scharen zu ihm, weil sie von all dem gehört hatten, was er tat. Menschen sind seit Jahrtausenden angezogen von Gott. Sie sind angezogen von Jesus. Er ist wie ein Magnet, er ist wie ein Vakuum. Dort, wo er hinkam in dieser Welt und auch heute noch, dort, wo Jesus gesehen wird, entsteht ein Vakuum und Menschen werden zu ihm gezogen. Wir sind angezogen von Gott. Und ich glaube auch, dass es in unseren Gemeinden so ist, dass wenn wir als Gemeinde in der Gegenwart Gottes leben, wenn Jesus hier in unserer Mitte ist, wenn wir ihn kennen und wenn wir ihn widerspiegeln in unserem Leben, dann werden Menschen angezogen von ihm, von seinem Wesen, seinem Charakter, seiner Liebe, wie er mit Menschen umgeht, wozu er in der Lage ist zu tun, in deinem und in meinem Leben. Und Menschen werden es sehen und sagen, vielleicht auch in meinem Leben. Menschen werden angezogen von Jesus. Seit Jahrtausenden. Und doch sitzen so wenige hier, oder? Und das war schon immer so. Jesus kannte das in seinem Dienst. Wir sind hier im Markus-Evangelium wahrscheinlich an einem der Höhepunkte in Jesu Dienst, okay? Die Menschenmengen folgen ihm nach. Und plötzlich, irgendwie kurze Zeit später, steht er vor seinen Zwölfen, schaut sie an und sagt, wollt ihr mich auch noch verlassen? Wollt ihr auch gehen? Wisst ihr was? Jesus kannte das, wenn wenige übrig sind. Er wusste das, dass es Zeiten gibt, wo nicht viele an seiner Seite stehen würden. Und er schaut seine Jünger an und ich lese ein bisschen zwischen den Zeilen, aber ich kann mir vorstellen, dass das in Petrus Gedanken vor sich gegangen sind. Er schaut sie an und sagt, wollt ihr auch noch gehen? Und Petrus, ja Jesus, habe ich schon drüber nachgedacht, wäre leichter für mich. War eine Option, aber ehrlich gesagt, Jesus, ich weiß nicht, wohin sollen wir gehen? Ich weiß nicht, wohin, außer zu dir, du allein hast Worte des ewigen Lebens. Ich habe dich kennengelernt, ich habe den Vater in und durch dich kennengelernt und ich kann nicht loslassen, egal. Auch dann, wenn es schwer wird, ich kann nicht loslassen. Und das ist der Unterschied. Hier werden Scharen zu Gott gezogen, zu Jesus gezogen, wegen dem, was er tat. Aber es gehört zu unserem Glaubensleben mehr dazu, als zu Jesus zu kommen, wegen dem, was er für uns tun kann. Wegen dem, wozu er in der Lage ist, in unserem Leben zu wirken. wegen dem, was wir von ihm empfangen, wenn wir zu ihm kommen. Wegen dem, was es so an Gutes und an Bonus gibt, wenn man bei Jesus ist. Es geht in unserem Glaubensleben um viel, viel mehr. Der Grund, den Gott in unser Herz hineinlegen möchte, der uns zieht zu ihm, ist er selbst, seine Person. Das ist christlicher Glaube, wenn wir zu ihm kommen wegen ihm. Egal, was die Umstände sind, egal, was wir davon haben, egal, was das Resultat unserer Nachfolge ist, ich bin bei Jesus, weil er ist, weil ich nicht weiß, wo ich sonst hingehen soll, weil ich mich verliebt habe in sein Wesen, in seine Person, weil ich eine tiefe Sehnsucht habe in meinem Leben, ihn kennenzulernen. Der Psalmist schreibt im Psalm 73, wen habe ich im Himmel außer dir und wonach verlangt in meinem Leben auf Erden außer nach dir? Der Psalmist schreibt, du bist für mich wie ein Festmahl. Du als Person ernährst meine Seele. Bei dir werde ich satt. Bei dir komme ich zur Ruhe. Also die Menge, die in diesem Moment da war, war groß. Die Menge war so groß, dass sie ihn fast erdrückte. Deshalb befahl er seinen Jüngern, ihm ein Boot bereitzuhalten. Weil er nämlich so viele heilte, drängten sie alle, die ein Leiden hatten, an ihn heran, um ihn zu berühren. Und wenn die von bösen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und riefen, du bist der Sohn Gottes. Doch mit aller Entschiedenheit verbot ihnen Jesus, bekannt zu machen, wer er war. Ist nicht unbedingt die Art von Werbetreibenden, die man haben möchte. Aber wenn man das Evangelium, die Evangelien in sich so studiert, dann sieht man, dass es Jesus immer wieder wichtig war, dass die Leute, die geheilt wurden oder die befreit wurden von Dämonen, das nicht an großen Haken gehängt haben. Weil Jesus, und das bezeugt er will gar keine Megachurch aufbauen. Ihm geht es gar nicht um die Massen. Er will nicht jemand sein, der die Massen begeistert, weil mit den Massen geht das verloren, was ihm eigentlich am Herzen ist, und zwar Gemeinschaft. Er ist ein Gott, der die intime Beziehung sucht, der den Einzelnen sieht. Er ist ein Mensch, der sich sehnt, Zeit zu verbringen mit denen, die an seiner Seite sind. Und genau darum geht es jetzt hier in den Versen, die wir angucken wollen. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Ich bin in meiner Freizeit, nein, ich bin beruflich. Ich nenne das gerne in meiner Freizeit, weil das so nebenher läuft. Aber ich bin beruflich Förderschullehrer für den Förderschwerpunkt emotionale soziale Entwicklung. Das heißt, ich habe mit Kindern zu tun, die meist Lebensgeschichten hinter sich gebracht haben, in wenigen Jahren Dinge erlebt haben, die du und ich nicht nachvollziehen können. Die sind teilweise schon in Anführungsstrichen durch die Hölle gegangen, wenn die zu uns in die Schule kommen. Ich weiß, was es heißt und ich weiß, wie es aussieht, wenn Menschen nicht gewollt sind. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ein Drittklässler vor dir steht und sagt, ich will nicht mehr leben. Ich weiß gar nicht, warum ich leben sollte. Es interessiert doch niemanden, ob ich da bin oder nicht. Ich habe es schon unzählige Male gehört, dass kleine Kinder gesagt haben, ich möchte, dass die, das heißt ihre Klassenkameraden, genauso leiden wie ich, damit die verstehen, wie es mir geht. Die sind innerlich so verzweifelt. Die sind innerlich so verloren, weil niemand sie will. Keiner will sie, sie sind nicht gewollt. Vom ersten Tag, nein, wahrscheinlich schon vor ihrer Geburt. Ich habe Kinder gehört, wie sie ihr eigenes Leben im Wert verglichen haben mit dem des Hundes in der Familie. Ich weiß, was das mit Menschen macht, wenn sie nicht gewollt sind. Und umso gravierender ist es für die Menschheit, und umso wichtiger ist es für dich und mich, dass Gott hier sagt, ich will dich. Ich habe dich gewollt. Das ist das, was er macht. Er rief die zu sich, die er wollte. Er wollte dich. Er hat dich gesehen und er wollte dich bei sich haben. Lass uns mal zusammen Kolosser 3 aufschlagen. In Kolosser 3, Vers 12 steht, Geschwister, und Paulus erinnert hier eine Gemeinde, die schon seit Jahren im Glauben steht und mit Jesus wandelt. Aber es ist so wichtig, dass wir daran erinnert werden, worum es Gott eigentlich geht. Weißt du, er sieht unsere manchmal so verkrüppelten Herzen. Wir sind manchmal in unserer Religiosität so kalt geworden wie die Pharisäer. Wir sitzen zwar mittendrin, aber eigentlich stehen wir draußen. Und Paulus erinnert seine Geschwister hier und sagt, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. In all dem, was Gott sich erwählen kann, alle, die gesamte Menschheit vor seinen Füßen, zwischen all der ganzen Auswahl, die er hatte, hat er dich und mich erwählt. Ist das, das muss unser Gehirn doch sprengen, oder? Gott will mich. Gott hat mich ausgesucht. Ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Wisst ihr? Wir können in unserem christlichen Leben, in unserem geistlichen Leben in so ein Streben kommen. Wir können in so einen Hamsterrad rein verfallen. In all das, was wir für Gott zu tun haben, was wir noch machen müssen. Ich kenne das aus meinem eigenen Denken. Dann habe ich mal wieder völlig auf ganzer Linie versagt und ich denke, jetzt kann ich Gott erstmal nicht nahen, bis ich das irgendwie abgebüßt habe, als ob ich das jemals abbüßen könnte. Aber bis... Irgendwie muss eine Zeit verstreichen, bis ich wieder mich rantasten kann. Aber es ist völlig konträr, völlig entgegen zu dem, was Gott eigentlich in seinem Wort sagt. Er sagt, wenn du versagt hast, wenn du den Karren gegen die Wand gefahren hast, dann ist genau der Zeitpunkt, wo du mich brauchst. Und das ist das, was wir im Markus-Evangelium sehen. Er sitzt unter den Zöllnern und Sündern. Wenn du sagst, ich bin es nicht wert, ich bin nicht würdig, dann herzlich willkommen im Club. Genau das ist die Erkenntnis, die es braucht, um zu Gott zu kommen. Ihr seid geliebt. Wir sind in so einem Hamsterrad, in so einem Streben. Was muss ich noch tun? Was erwartet Gott von mir noch? Wie viel kann ich noch bringen, damit ich sein Wohlwollen irgendwie erlange und erreiche? Ich weiß nicht, wo das herkommt in meinem eigenen emotionalen Erleben, aber ich bin so ein Mensch, ich bin so ein Perfektionist, das ist wahrscheinlich Teil meiner Biografie, aber ich bin mir selbst nie genug. Und wisst ihr, weil ich das so in mich reingeprägt habe, denke ich häufig viel, wahrscheinlich größtenteils meines Glaubenslebens, dass ich für Gott nicht genug bin. Ich habe das Maximum noch nicht erreicht. Ich bin noch nicht den ganzen Weg gegangen. Steht noch was aus, bis er mir seine Liebe zukommen lassen kann. Das ist doch irgendwie verkehrt, oder? Aber es ist in mir so drin. Und wisst ihr, was das Wort Gottes uns sagt? Nein. Du bist schon längst gewollt. Du bist schon längst geliebt. Du bist schon längst auserwählt, bevor du überhaupt nur einen Finger gerührt hast. Und weißt du was? Nichts in deinem Leben, deinem christlichen Leben, was du tust, soll daraus erwachsen, dass du denkst, dass Gott das von dir erwartet oder verlangt, um dich zu lieben. Das ist der völlig falsche Ansatz. Alles, was du in deinem geistlichen, christlichen Leben tust, tun sollst, ist daraus geboren, dass er dich geliebt hat. Und so sagt das Wort uns hier, dass wir gewollt sind. Für die unter uns, die schon sehr theologisch denken, Die haben vielleicht schon ein bisschen gespürt, welches Spannungsfeld hier drin so steckt, ne? So, er hat sie gewollt und er hat uns erwählt. Wisst ihr was? Ich will gar nicht auf die große Theologie dahinter eingehen. Das brauchen wir gar nicht. Wir nehmen den Vers einfach erstmal so, wie er steht. Egal, wie das zu erklären ist. Egal, welche theologischen Probleme daraus erwachsen und wie man sie begründen kann. Seit Jahrtausenden schlagen sich Menschen die Köpfe darüber ein. Aber lasst uns doch mal in die Tiefe der Schönheit dieses Verses blicken. Ich habe meine Frau Steffi gewollt und ich habe sie erwählt. Und sie hat mich gewollt. Und deswegen gehören wir zusammen. Und Gott zieht seine Familie, seine Braut hier zu sich. Er hat dich gewollt. Und dann steht da, sie traten zu ihm. Und das ist die andere Seite, oder? Die Frage ist doch, wie ist das Echo in unserem Leben auf die Liebe Gottes? Wie reagieren wir darauf, dass Gott uns will, dass er uns zu sich ruft, dass er uns nahe bei sich haben möchte, an seiner Seite, dass er sagt, komm, ich gehe mit dir durchs Leben. Komm, ich möchte an deiner Seite sein, ich möchte dich nicht mehr verlassen. Alle Tage deines Lebens bis an der Weltende, du und ich, wie reagieren wir darauf? Treten wir zu ihm hin? Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen, die wir uns stellen können, jeden Tag neu, bis ans Ende unseres Lebens. Wie reagiere ich auf den Ruf, auf die Liebe Gottes in meinem Leben? Trete ich zu ihm hin? Mache ich einen Schritt raus heute auf ihn zu? Stehe ich morgens auf und sage, Herr, ich kann dir nichts bringen und ich kann es nicht beweisen. Und ich kann das alles nicht erfüllen. Und ich weiß, ich werde versagen in meiner Liebe. Und ich weiß, ich bin nicht genug. Und du weißt, woher ich komme gestern. Und ich habe Angst in mir und Zweifel und Sorgen. Und ich verstehe manche Dinge nicht. Und im Moment schmerzt es in meinem Herzen. Aber ich trete heraus. Ich mache diesen Schritt auf dich zu. Ich will mit dir zusammenleben. Das ist christliches Leben. Es sind nicht die moralischen Maßstäbe. Es ist nicht der Sonntagsbesuch. Es ist nicht die stille Zeit am Morgen. Das ist nicht christliches Leben. Das ist christliches Leben. Zu Gott zuzutreten, auf ihn zuzugehen, seinen Ruf zu hören und darauf reagieren. Und ich kann das fast bildlich sehen, wie diese Jungs da stehen in der Menge. Und er sagt, Simon, und die gucken sich, er guckt sich so hinter sich. Gibt es noch irgendwen anders, der Simon heißt? Er kann ja nicht mich gemeint haben, oder? Doch, Simon, ich meine dich. Wir werden gleich sehen, was für, Entschuldigung, aber Schwachmaten das sind, die Gott sich da ausgesucht hat. Die anderen Evangelien erzählen uns, dass Jesus die ganze Nacht über gebetet hat, bevor er hier diese Entscheidung trifft. Und ich lese das und denke so, ehrlich Jesus, das alles? Das ist das Resultat von einer Nacht Gebet, diese Jungs? Das ist ein Haufen, den er da zusammensucht. Chaotisch. Unterirdisch. Weißt du, was das Schöne ist? Wenn Jesus diesen Haufen meinte, dann kann das ja auch für mich gelten. Lass uns mal zusammen 1. Korinther aufschlagen. Für manche von uns wird das hier befreiend sein, das zu lesen. Vielleicht für den einen oder anderen, und das ist auch okay, demütigend. Gott sagt uns, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Dann wird er euch erhöhen. Weißt du, du musst aus dir nichts machen. Du musst keine Fassade darstellen, wenn du sonntags hier reinkommst. Du musst bis auf die physische Mund-Nasenschutzmaske im Moment, musst du keine Maske tragen, wenn du hier in den Gottesdienst kommst. Du musst niemand sein. Du musst es Gott nicht beweisen und du musst es auch deinen Geschwistern nicht beweisen. Weil viel zu häufig geht uns so viel Wertvolles verloren in der Gemeinschaft miteinander, weil wir etwas spielen. Wir lassen uns gar nicht aneinander heran. Wir lassen Gott nicht an unser Herz heran, aber wir lassen einander auch nicht aneinander heran. Wann hast du das letzte Mal bei einem Gebetstreffen gehört, Jesus, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und am liebsten würde ich das Handtuch schmeißen. Das wäre ein ehrliches Gebet. Mir geht es manchmal so. Oder der neben dir, der sagt, die Sorgen fressen mich auf und ich kann sie einfach nicht loslassen. Ich kann sie nicht auf dich werfen. Ich weiß nicht, wie das geht. Herr, schenk mir doch Glauben, Vertrauen zu dir. Da geht es in die Tiefe. Da werden wir plötzlich Familie. Da spielen wir plötzlich nicht mehr Gemeinde, sondern da sind wir Gemeinde. Da sind wir Familie. In der Familie teilt man alles miteinander. Da hat man keine Geheimnisse. Da verbirgt man sich nicht. Da kann man selbst sein. Und ist trotzdem gewollt und angenommen und geliebt. Was meinst du, was das für Menschen bedeutet, die von da draußen kommen, aus Düsseldorf, okay? Die mitten in ihrer Gebundenheit, Finsternis und Verlorenheit sitzen. Die wirklich tiefe Ängste haben. Die wirklich sich einsam und nicht gewollt und geliebt fühlen und hören. Wenn die zu euch hier in die Gemeinde kommen und plötzlich jemand beten hören, Vater, ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Ich bin so ein Arschloch. Und trotzdem liebst du mich. Da werden die hinhören und sagen, ehrlich? Er ist auch für solche Menschen gekommen, wie mich, wie den da drüben, wie Petrus, wie Levi, der Zöllner. 1. Korinther 1, Vers 26. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um. Geschwister, was für Leute hat Gott sich ausgesucht? Manchmal kann man den Eindruck kriegen hier in Deutschland, dass so Kirche und Gemeinde etwas für den Mittelstand ist. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, Gott hat das nicht so gewollt. Schaut euch mal um, was für Leute hat Gott sich ausgesucht? Welche Entscheidung hat Jesus in der Nacht getroffen? Ich kann mir vorstellen, wie er da auf den Knien gesessen hat. Und wir sehen Jesus häufiger ringen, übrigens im Gebet, Jesus selber. Jesus selber ist so ehrlich und offen und betet, Vater, lass doch den Kelch an mir vorbeigehen. Hast du das schon mal gebetet? Gott, ich möchte das nicht. Ich will das nicht. Was du für mich hast, will ich nicht. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Da ist Ehrlichkeit, da ist Authentizität, da ist Echtheit drin. Jesus hat bestimmt gerungen im Gebet und hat gesagt, Vater, wenn ich morgen vor den Jungs stehe, vor dieser Menge, dann gib mir doch den Mut, mich zu entscheiden und nicht das zu wählen, was in dieser Welt hoch angesehen ist. Nicht den auszusuchen, der so super charismatisch ist. Nicht den zu wählen, der viel Geld hat oder der einflussreich ist. Nicht den Religiösen und den Starken. Gib mir den Mut, tiefer zu schauen. Weißt du, Gottes Augen schauen tiefer, als wir schauen. Wir schauen bloß auf die Oberfläche, aber er schaut ins Herzen hinein. Und er sieht diese 12 Jungs und es ist nur ein Haufen, aber er schaut hinein und er sieht das Potenzial, was Gott in sie hineingelegt hat. Er sieht sie, wie Gott sie eigentlich, wie er sie eigentlich am Anfang geschaffen hatte. In ihrer Schönheit, in ihrer Begabung, in ihrer Fähigkeit. Er sieht hindurch durch das, was die Sünde zersetzt hat, was begraben wurde durch das Fleisch, was der Widersacher zerstört hat. Er sieht das. Er sieht das auch in dir. Er sieht dich so. In seiner Liebe sieht er sich so. Er sieht dich nicht in deinem Versagen. Er sieht dich nicht in deinem Ungenügen. Er sieht dich nicht in deinen Schwächen. Er sieht dich in seiner Liebe durch das Blut Jesu mit all der Schönheit, die er eigentlich ursprünglich in dich hineingelegt hat. Und Jesus hat gerungen. So wie Paulus hier schreibt in 1. Korinther, was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter. Wir begehen manchmal den Fehler in unseren Gemeinden, in unsere Vorstände oder Ältestenschaften, Leute hineinzuwählen, die in der Welt etwas bedeuten. Das kann manchmal so sein. Aber das ist nicht das Kriterium, dass sie gut organisieren können, dass sie gebildet sind. Jemand sind in der Welt, angesehen hier in der Stadt in Düsseldorf, mächtig und einflussreich, weil sie viel Geld haben. Dann machen wir das nach menschlichen Maßstäben. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Wisst ihr, das ist genau diese Verkrüppelung des Herzens der Pharisäer. Das ist das, was sie in ihrem Leben ferngehalten hat von Gott, weil sie etwas auf sich selbst eingebildet haben. Weil sie wirklich der Meinung waren, sie hätten irgendwas bringen können, was Gott ja schon annehmen muss. Und wisst ihr, was die anderen Menschen in Jesu Nähe getrieben hat? Die Zöllner und Sünder, Jesus sagt es in Markus 2, ist, weil sie wussten, dass sie einen Arzt brauchen. Und deswegen nochmals, es ist so wichtig, dass wir gedemütigt werden, damit er uns erhöhen kann. Bist du schwach? Bist du dumm? Bist du ungebildet? Bist du nichtig? Ich erkenne immer mehr im Lichte Gottes, dass ich das bin. Und wisst ihr was? Je mehr ich das erkenne, desto mehr begreife ich seine Liebe für mich. Desto unvorstellbar wird es für mich, dass er wirklich mich gemeint hat. Ich komme aus so einem guten christlichen Elternhaus. Ich habe so eine gute christliche Laufbahn hingelegt. Aber das ist nicht der Grund, warum Gott mich erwählt hat. Wenn ihr mich kennen würdet, dann würdet ihr mir nicht mal unter die Liste dieser hier schreiben, die im Markus-Evangelium stehen. Gott liebt mich, weil er Liebe ist. Und ich liebe ihn, weil er mich zuerst geliebt hat. Also sie traten zu ihm. Und aus dieser Menge bestimmte er nochmal 12 mit einer besonderen Aufgabe. Und wisst ihr, was ihre Priorität war? Wisst ihr, was das eine Ziel war, was er ihnen gegeben hat? Die eine Aufgabe. Das eine, was er sich von ihnen wünschte. Wir machen Christentum häufig so kompliziert, oder? Wir schauen auf die 1000 Dinge, die ich einhalten muss, um guter Christ zu sein. Auf die unzähligen Dinge, die ich nicht schaffe, im Kopf zu halten. Und wenn ich sie im Kopf habe, dann schaffe ich sie nicht auszuleben. All das, was ich falsch machen kann. Wir schauen auf all das und verzagen im Herzen. Der Glaube ist so einfach. Gott gibt dir eine Sache, auf die du dich fokussieren darfst. Eine Priorität in deinem Leben. Was möchte er von dir? Wonach sehnt er sich? Was ist sein Wunsch? Warum hat er dich erkauft? Warum hat er dich zu sich gerufen? Ich sage dir, er hat dich nicht zu sich gerufen, weil er etwas von dir möchte. Er hat dich nicht zu sich gerufen, weil du ihm irgendwas Tolles geben könntest oder weil er dich bräuchte. Er hat dich zu sich gerufen, damit du, so wie die Jungs hier, ständig bei ihm bist. Das ist das, was er von dir will. Er sehnt sich nach deiner Liebe. Er möchte deine Gemeinschaft. Er möchte Zeit mit dir verbringen. Er möchte, und er kennt dich schon, aber er möchte dich kennenlernen. Er möchte, dass du ihn kennenlernst. Weißt du, was das äußerste Ziel unseres Lebens ist? Und die höchste Anbetung, die du Gott geben kannst, ist, zu ihm zu kommen und bei ihm zu sein. Dich an ihm zu freuen, ihn zu genießen. Wann haben wir das letzte Mal Gott genossen? Wann sind wir das letzte Mal einfach zu Gott gekommen, ohne dass wir ein Anliegen haben oder ohne dass wir dachten, wir müssten jetzt irgendwas fabrizieren? Wann sind wir das letzte Mal einfach gekommen? Haben uns neben ihn gesetzt und gesagt, Jesus, ich möchte deine Gemeinschaft einfach genießen. Ich möchte einfach bei dir sein. Ich möchte einfach Zeit mit dir. Ich möchte meine Zeit an dir verschwenden, weil ich dich liebe. Es gibt so viel zu tun. Es gibt so viel zu tun für die Gemeinde, fürs Reich Gottes. Aber weißt du was, Jesus? Ich möchte einfach bei dir sein. Ich möchte zulassen, dass du mich liebst. Ich möchte zulassen, dass du zu mir sprichst. Ich möchte Raum und Zeit in meinem Herzen haben. So viele Dinge gehen uns durch den Kopf. Manchmal brauche ich 2 Stunden Spaziergang, bis ich zur Ruhe komme, bis all das irgendwie mal leer geworden ist, was da rumschwirrt, damit ich einfach mal hören kann, was Gott zu mir zu sagen hat. Und dann muss ich unglaublich aufpassen, dass ich nicht dazu versucht bin, zu hören, was Gott für die Gemeinde zu sagen hat. Weil für Gott bin ich nicht Pastor, für ihn bin ich sein geliebtes Kind. Also wenn du dir eine Sache vornimmst für dieses Jahr oder für die nächsten Jahre oder für den Rest deines Lebens, ich sag dir, wenn es eine Sache gibt in deinem christlichen Leben, wo du Energie und Zeit und Kraft rein investierst, dann lege ich dir es ans Herz. Lass es das sein, dass du ständig bei ihm bist. Ich sage dir, wir haben einen auferstandenen Christus. Jesus lebt. Er lebt und er möchte mit dir leben. Er möchte nicht, dass du für ihn lebst, er möchte, dass du mit ihm lebst. Und so im wahrsten Sinne des Wortes alles mit ihm teilen in deinem Alltag. Zu wissen, dass er wirklich bei dir ist alle Tage bis an der Weltende. Dass er hören möchte, dass er interessiert ist. Dass er dir Kraft geben möchte, dass er dir zur Seite stehen möchte, dass er mit dir zusammen erleben möchte. Der Psalmist sagt, ich glaube im Psalm 16, du zeigst mir den Weg des Lebens. Die Jungs sind hier jünger geworden. Das heißt, sie haben den Rest ihrer Tage, wo Jesus auf dieser Welt war, damit verbracht, Schritt für Schritt mit Jesus zu gehen. Das heißt es, Christ zu sein. Sie sollten ständig bei ihm sein. Lass uns nochmal zusammen 2. Korinther aufschlagen. Zweite Korinther 4. Nee, gar nicht. 2. Korinther 3. In meinem Studium habe ich mich sehr intensiv mit einer Theorie auseinandergesetzt, nennt sich Bindungstheorie. Und es ist interessant zu sehen, wie die Wissenschaft Dinge beobachtet und analysieren kann und feststellt, die geistliche Prinzipien sind. Und das ist das Schöne, Wissenschaft kann zu einem begrenzten Maße beobachten, wie Gott diese Welt geschaffen hat. Und in der Bindungstheorie steckt so viel Wahrheit. Die Bindungstheorie sagt, dass das Wesen eines Menschen, sein ganzer Charakter, seine Fähigkeit in Zukunft, wenn er erwachsen geworden ist, stabile Beziehungen aufzubauen, mit Menschen in einem gesunden Maß zu interagieren und zu kommunizieren. Ein Mensch zu werden, der reif ist und lebensfähig, das hängt davon ab, wie die Beziehung zwischen Kind und verkürzt gesagt im Optimalfall seinen Eltern ist in den ersten Jahren seines Lebens. Das heißt, der Mensch wird geprägt auf eine, und also ich habe das festgestellt, für mich in meinen Beobachtungen auf eine so prägnante Art und Weise in der Interaktion zwischen dem Säugling, dem Neugeborenen und seinen Eltern. Die Art und Weise, wie die Eltern mit dem Kind umgehen, wie viel Sicherheit sie vermitteln, wie viel Zugang das Kind hat zu der Liebe, der Fürsorge seiner Eltern, wie sicher es sich fühlt, geborgen, geschützt, wie angenommen und geliebt es ist. Soll ich dir was sagen? Die Frage, was für ein geistlich reifer Mensch du wirst, wie gesund wir aufwachsen in unserem Glaubensleben als Neugeborene, ne? Johannes 3, du musst von Neuem geboren werden. Als Säuglinge im Glauben hängt davon ab, wie sehr wir uns einlassen auf die Beziehung mit unserem Vater. Wie viel Zeit wir mit ihm verbringen, ist maßgeblich einflussreich darauf, wie schnell und gesund wir uns geistlich entwickeln. Das glaube ich echt. Jetzt habe ich es zugeschlagen. Und neben der Bindungstheorie gibt es noch eine zweite Theorie, die nennt sich Mentalisierungskonzept. Und es ist interessant, dass man feststellen konnte, dass ein Teil dieser Entwicklung, ein Teil dieser Bindung, die da entsteht zwischen Kind und Eltern, ist fokussiert auf den Austausch in Gestik, Mimik und verbaler Kommunikation, ganz besonders bei frühen Säuglingen. Okay? Menschen kommen auf die Welt und man vermutet, man kann sie ja nicht fragen, aber man vermutet, dass sie eigentlich noch überhaupt gar kein Konzept haben von dem, was Gefühle sind. Sie erleben das, aber sie können es noch gar nicht definieren. Sie können manchmal gar nicht so richtig definieren, was ist ein gutes und was ist ein schlechtes Gefühl. Was ist jetzt Angst? Was ist Sorge? Was ist Freude? Und Menschen lernen das in dem, vor allen Dingen in dem Austausch des Blickkontaktes, und sie lernen das an dem Gesicht ihrer Eltern. Sie schauen in das Angesicht ihrer Eltern und die Eltern lassen sie die Welt verstehen. Wenn das Kind Angst hat, reagieren die Eltern mit einem bestimmten Gesichtsausdruck. Sie reagieren nicht mit purer Angst, das wäre schlecht für das Kind, weil dann würde das Kind denken, okay, das ist jetzt so schlimm, dass selbst meine Mutter oder mein Vater nicht weiß, wie sie mit der Situation umgehen. Nein, aber mit einem abgemilderten Prozess. Das heißt, die Eltern signalisieren dem Kind, ich verstehe, wie du dich fühlst. Du fühlst dich so. Aber es ist alles gut, ich habe das unter Kontrolle. Keine Sorge, wir werden dafür sorgen, dass der querliegende Pups sich irgendwie auflöst. Was auch immer es sein mag. Weißt du, was das Wort Gottes uns sagt? In 2. Korinther 3, Vers 17. Dieser Herr aber ist der Geist. Das ist ganz wichtig, nur ein kurzer Exkurs. Die Rolle des Heiligen Geistes in unserem Leben, das Wort betont es immer wieder. Jesus sagt, Jungs, es ist gut für euch, dass ich gehe, ich lasse euch den Geist Gottes da. Das heißt, Paulus sagt uns hier, der Geist Gottes ist in deinem geistlichen Leben maßgeblich daran beteiligt, dass du Gott kennenlernst, dass du ihn verstehen lernst. Er arbeitet in dir. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Auch etwas unglaublich Wichtiges. Da, wo Gottes Geist ist, da, wo ich weiß, dass Gott mich liebt und angenommen hat, da werde ich frei. Ich bin häufig so verkrampft in meinem geistlichen Leben. Und dann entsteht auch Krampf bei meinen Geschwistern, weil ich selber so verkrampft bin. Da, wo Gottes Geist ist, da ist Freiheit, Ruhe. Ich weiß, ich bin angenommen. Ich weiß, ich bin Versager. Ich weiß, dass Gott das auch weiß und dass er mich trotzdem liebt. Und von diesem Punkt aus können wir anfangen jetzt, kann er anfangen, mit mir zu arbeiten. Wie arbeitet er mit mir? Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir schauen ihn an. Wir schauen in sein Angesicht. Wir lernen von ihm. Wir reifen an ihm. Wir wachsen bei ihm. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Wann wirst du Gott ähnlicher? Wenn du dich ganz dolle bemühst, wenn du dir Ziele setzt, wenn du ganz strebsam bist, wenn du ein braver Junge bist, wenn du dich an alle Regeln hältst, wann wirst du Gott ähnlicher? Indem du ihn anschaust. Das ist die Antwort der Bibel. In dem Moment, dort wo du dir Zeit nimmst, dafür in die Gegenwart Gottes zu kommen, dich ihm zu nähern, herauszutreten aus dem Schlamm und dem Schmutz, der dich umgibt, und zu ihm zu kommen und ihm ins Gesicht zu gucken. Das ist der Punkt, wo Veränderung geschieht, weil du kannst dich nicht verändern. Ich kann mich nicht verändern. Habe ich schon versucht. Viele Jahre. Bin hoffnungslos gescheitert. Kann ich dir ersparen? Probier es nicht aus. Gott muss dich verändern. Deswegen sagt uns Römer 12, lasst euch verändern. Lass es zu, kommt nahe, tritt heraus, schau in sein Gesicht. Ihm ähnlich werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Menschen. Nein, des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Sie sollten ständig bei ihm sein. Und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkünden und in seiner Vollmacht die Dämonen austreiben. Weißt du was? Wenn du bei Gott bist, dann wirst du Vollmacht erhalten in deinem Leben. Die Vollmacht, die es braucht, in deinem eigenen Leben zu überwinden. Du wirst Vollmacht erhalten von ihm und er wird wirken und arbeiten durch dein Leben, in dem Leben von anderen Menschen. Das, was wir uns doch so sehr sehen, schon wieder, ne? Wir wollen doch nicht Gemeinde spielen. Wir wollen doch nicht, dass alle Christen hierher kommen. Doch, das wollen wir schon. Aber wir wollen vor allen Dingen, dass Menschen von draußen kommen und verändert werden, oder? Wir wollen doch Vollmacht haben in unseren Gemeinden. Wir wollen doch, dass der Geist arbeitet und wirkt. Es gibt noch so viel, was hier drin ist. Vielleicht mache ich das beim zweiten Gottesdienst mehr in die Richtung. Gott ruft dich und mich. Er ruft uns als Gemeinde zu sich. Er sagt, weißt du was? Du bist schon gewollt. Ich liebe dich. Schön, dass du da bist. Verbring Zeit mit mir. Das ist das geistliche Leben. Da fängt es an. Das ist das, was Johannes meint, wenn er sagt, dass wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Damit du Gott lieben kannst, musst du seine Liebe zulassen. Du musst zulassen, dass er dich liebt. Du musst von ihm geliebt werden. Dann kannst du lieben. Und weißt du, was passiert, wenn Gottes Liebe dich ergreift? Wenn sein Geist dich im Inneren freimacht von allem religiösen Streben, wenn er dein verkrüppeltes und mein verkrüppeltes Herz heilt, wenn er uns gesund macht als Gemeinden, wenn wir verstehen, wie sehr er uns liebt, dann wird das eine Kraft freisetzen, die diese Welt auf den Kopf stellt. Diese 12 Vollchaoten hier und die anderen, die Jesus nachgefolgt sind, sie haben die Welt auf den Kopf gestellt. Sicherlich nicht, weil sie so toll sind. Lies das, guck dir die Jungs nochmal an, zu Hause. Nicht, weil sie toll sind, sondern weil Gott weiß, wozu er durch seine Liebe und seinen Geist in der Lage ist, in uns zu tun. Denn es ist interessant, dass Jesus diese Welt verlassen hat und dir und mir, uns, euch hier in Düsseldorf, uns in Minden, die Aufgabe gegeben hat, sein Reich weiterzubauen. Das kann nur deswegen sein, weil er weiß, dass sein Geist und seine Liebe in unserem Leben dazu in der Lage sind. Amen. Vater, ich möchte dich bitten, dass du das machst, Herr, dass wenn wir heute nach Hause gehen, Herr, wo diese Woche vor uns liegt, dass wir uns das nicht nehmen lassen durch die Hektik und den Stress und das Chaos dieser Welt, Herr. Dass wir uns nicht einreden lassen vom Widersacher, wir hätten zu viel zu tun oder wir wären nicht würdig oder wir dürften nicht oder was auch immer da ist, was uns abhält, zu dir zu kommen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du schenkst, dass diese Woche und die kommenden Woche, die Monate, der Rest unseres Lebens dadurch geprägt ist, dass wir Menschen sind, die dafür Zeit haben, Zeit mit dir zu verbringen. Dass wir Menschen sind, die ständig bei dir sind. Auch da, wo es Dinge zu tun gibt. Auch da, wo Chaos ist. Auch da, wo die Sachen herausfordernd sind. Dass wir kommen mit allem zu dir und alles mit dir teilen, Herr. Mach uns zu deinen Jüngern. Lass uns dir ins Angesicht schauen und neu entdecken als deine Gemeinde, wie wunderbar und was für ein unglaubliches Vorrecht es ist, dass wir deine Kinder heißen dürfen. Wir nehmen jetzt zusammen Abendmahl. Und weißt du, Es gibt keinen größeren Ausdruck, den Gott dir schenken könnte, um dir zu sagen, dass du gewollt bist, als das Kreuz. Also dieser Schächer da am Kreuz neben Jesus, wie viel hat er dafür getan, dass Jesus zu ihm gesagt hat, hey, noch heute wirst du mit mir in der Ewigkeit sein. Ich will noch heute mit dir Zeit verbringen. Gott hat uns gewollt als Menschen und er ist auf der Suche nach unseren Herzen. Und deswegen erinnern wir uns daran. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, ein Teil von mir, zerrissen für dich, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher, der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Mein Blut in euch, Familie, ihr sollt meine Familie sein. Ich möchte euch bei mir haben. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und Paulus ermahnt uns und sagt, sagt euch also darüber, seid euch darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Ihr bezeugt, dass er euch so sehr geliebt hat, dass er sein Leben gegeben hat. Was ist die einzig, Römer sagt uns, die einzig sinnvolle, die einzig richtige Antwort darauf ist, ihm mein Leben zu geben, ihm mein Herz zu öffnen. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und an dem Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen. Und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Und weißt du was, du nimmst dieses Abendmahl jetzt nicht wegen der Menschen um dich herum. Ist auch völlig egal, was sie denken. Primär wichtig ist, was Jesus von dir denkt. Und deswegen lasst uns unser Herz prüfen. Lass uns zu Gott kommen und sagen, weißt du was, Jesus? Mit meiner Liebe zu dir ist es nicht weit im Moment. Und trotzdem hast du mich gewollt. Das heißt, du hast Hoffnung für mich. Ich möchte mein Herz dir öffnen. Und so wie du dein Leben mir gegeben hast, Herr, ich möchte nicht zurückhalten. Was auch immer es da gerade gibt, was mich treibt, was mich gefangen hält, wovor ich Angst habe, was ich nicht loslassen kann, was ich nicht loslassen will, Herr. Ich nehme dieses Brot und diesen Becher, um zu bezeugen, mein Leben gehört dir, ich gehöre nicht mit mir selbst.